ARD.
I've also tasked European top diplomat in Syria to go to Damascus.
Ich habe einen europäischen Top-Diplomaten für die Region beauftragt, nach Damaskus zu reisen und Kontakt zu der neuen islamistischen Regierung aufzunehmen. Wie man dann zusammenarbeitet, wird mit Europas Außenministern besprochen.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas. Die Europäische Union schickt einen Botschafter nach Damaskus.
Die EU-Außenminister beschließen ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Es ist das 15. Paket mit Strafmaßnahmen.
Vor der Krim in der Meerenge von Kertsch hat es ein Unglück mit zwei russischen Öltankern gegeben.
Und in Deutschland hat der Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt. Es gibt eine Neuwahl. Was wollen die Parteien für die Verteidigung tun? Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, die Lage in Syrien ist 8 Tage nach dem Sturz des Assad-Regimes immer noch einigermaßen unübersichtlich. Was ist von den neuen Machthabern zu halten? Werden sie das Land befrieden und die Rechte aller dort lebenden Menschen achten? Der Gesandte der Vereinten Nationen, Pedersen, hat schon mit dem Anführer der islamistischen HTS-Miliz Sharar gesprochen, früher unter seinem Kampfnamen Jolani bekannt. Und er hat ihn zu einem geordneten Übergang aufgerufen. Und zwar zu einem glaubwürdigen und inklusiven politischen Übergang. Die UNO sei bereit, dem syrischen Volk jede erdenkliche Unterstützung zukommen zu lassen. Und wie sehen andere Akteure denn die Lage?
Also die Europäische Union ist offenbar sehr vorsichtig. Sie stuft die HTS noch immer als Terrorgruppe ein und hat Sanktionen gegen sie verhängt. Die Außenbeauftragte Kallas hat gestern schon gesagt, es müsse erst sichtbar werden, dass die Schritte der neuen Machthaber in Syrien in die richtige Richtung gehen. Besonders im Blick hat die EU dabei, wie die HTS mit religiösen Minderheiten umgeht oder mit Frauen. Kallas hat gestern gesagt, die HTS werde an ihren Taten gemessen, nicht an ihren Worten. Also sie scheint besonders skeptisch zu sein, ob Sharar oder Jolani und seine Männer nicht Kreide gefressen haben. Wie auch immer, Kallas hat nun einen Botschafter nach Damaskus geschickt. Unsere Korrespondentin Helga Schmidt fasst die Sicht aus Brüssel zusammen.
Der Mann, der jetzt mit der islamistischen HTS Gespräche aufnehmen soll, ist ein deutscher Diplomat, Michael Ohnmacht. Er ist Nahostexperte und leitete vorher die deutsche Botschaft in Libyen. Mit den Islamisten sprechen, diese Entscheidung hätte früher kommen können, sagten Kritiker. Aber den Vorwurf wies die neue Chefdiplomatin Kaya Kallas am Morgen zurück.
I think in terms of European Union usually functioning, we have been quite fast.
Für EU-Verhältnisse sei das doch schon ziemlich schnell gegangen. Kaya Kallas ging es auch darum, sich mit anderen Ländern abzusprechen, mit den USA und den arabischen Nachbarn Syriens. Es sei wichtig, betonte Kallas, dass die regionalen Akteure und die internationalen Akteure zusammenarbeiten, damit Syrien eine stabile, friedvolle und kompromissorientierte Regierung bekommt. Bisher stuft die Europäische Union die islamistische HTS, die Assad gestürzt hatte, noch als Terrorgruppe ein. Außerdem gelten auch noch die scharfen Wirtschaftssanktionen gegen das Regime. Müssten die nicht aber längst aufgehoben werden, die Frage liegt auf dem Tisch, damit sich das Leben der Menschen in Syrien verbessert, damit sie besser mit Lebensmitteln, Strom und Benzin versorgt sind. Das sei viel zu früh, protestierte der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel.
Aber man soll nicht vergessen, sie sind frühere Terroristen. Die sind von Al-Qaida abgetrennt und sind keine Engel. Ne?
Auch Frankreichs Außenminister Barrot rief die Islamisten in Damaskus auf, die Minderheiten im Land zu schützen, Kurden und Christen zum Beispiel. Außerdem müsse die neue Regierung auch dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen geschützt werden als Teil der Menschenrechte.
Der WDR hat mit Ulrike Freitag gesprochen, Historikerin und Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Und sie gefragt, wo Syrien steht. Kannst du das mal zusammenfassen, Constanze?
Also sie sagt, Syrien stehe einerseits glücklich da, man habe die Menschen ja feiern gesehen. Gleichzeitig sei das Land extrem vulnerabel, also verletzlich. Sie sagte, in Ankara fand eine Konferenz statt, bei der die USA, die Türkei und einige arabische Staaten zusammengesessen hätten, aber nicht die Vertreter des neuen Syriens. Ulrike Freitag sagt auch was zu der HTS selbst. Hören wir da mal rein.
Also im Prinzip haben sie eigentlich bislang das Allermeiste richtig gemacht. Sie haben gleich bekannt gegeben, dass es ihnen nicht um die Durchsetzung einer islamistischen Ideologie geht, sondern sie haben sich bemüht, und zwar auch schon bevor sie in Damaskus einmarschiert sind, in Dialog zu treten, zum Beispiel mit dem griechisch-orthodoxen Bischof in Aleppo. Sie haben versucht, die Minderheiten, die natürlich Angst vor einer islamistischen Regierung haben, zu beruhigen. Sie geben Signale ab, dass sie ein geeintes Syrien wollen, dass sie keinen Krieg nach außen möchten, sondern dass es ihnen um den Wiederaufbau des Landes geht. Das heißt, sie haben sich außerdem bemüht, die Verwaltungsstrukturen intakt zu lassen. Sie haben bekannt gegeben, dass sie einfache Soldaten auch nicht verfolgen, sondern nur die Befehlsgeber bzw. Folterer. Sie bemühen sich, den Staat intakt zu lassen.
Das hört sich ja erstmal nicht so schlecht an, oder?
Das stimmt. Andere Experten sind da aber kritischer als Ulrike Freitag. Der Nahostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido, hat vor dem Aufbau einer islamischen Republik in Syrien gewarnt. Für ihn deuten viele Aktionen und Anweisungen der neuen Machthaber darauf hin, dass sie einen nach strengen islamischen Regeln funktionierenden Staat aufbauen wollen, mit dramatischen Folgen für Minderheiten und Frauen.
Dann kommen wir jetzt zu unserem anderen Schauplatz in diesem Podcast, nämlich der Ukraine. Die EU-Außenminister haben das 15. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Und was ist da denn drin?
Dabei geht es um neue Sanktionen, die Russland treffen sollen, also indirekt treffen sollen. Und zwar die Schattenflotte von Schiffen. Da hole ich mal ein bisschen aus, die russisches Öl und auch andere sanktionierte Waren transportieren über die Weltmeere. Die EU hat nun 52 weiteren Schiffen verboten, in europäische Häfen einzulaufen. Ungefähr 25 sind schon seit dem Sommer auf der schwarzen Liste. Außerdem gibt es noch neue Handelsbeschränkungen und die treffen Firmen, die im Bereich Verteidigung und Sicherheit unterwegs sind und die Russland unterstützen. Darunter sind Firmen aus China, Indien, dem Iran, Serbien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dann gibt es noch Strafen gegen einzelne Personen und Unternehmen, also Reiseverbote und das Vermögen dieser Personen oder Unternehmen in der EU wird eingefroren.
Nochmal zurück zu den Schiffen. Ich erinnere mich, dass es bei dieser Schattenflotte auch darum ging, dass das oft marode Pötte sind, die Öl transportieren.
Ja, denn Russland setzt da auf Drittstaaten und deren Schiffe, die nicht in der Hand westlicher Reedereien oder von westlichen Versicherungen versichert sind. Gestern hat es übrigens ein Schiffsunglück im Asowschen Meer gegeben, also an der Meerenge von Kertsch vor der Krim. Dort sind zwei russische Öltanker in einem schweren Sturm auseinandergebrochen. Und haben wohl auch eine Ölpest verursacht. So genau ist das noch nicht klar. Unsere Korrespondentin Lilia Becker hat da Einzelheiten.
Die beiden Tanker sind Flusstanker, die zu einer Baureihe gehören, die bis in die 1990er Jahre gebaut wurde. Beide in Seenot geratenen Wolganew-Tanker seien sehr alt. Dass ein Unglück passiert, sei daher nur eine Frage der Zeit gewesen, sagt Umweltschützer Wladimir Slivyak dem russischen YouTube-Kanal The Breakfast Show. Slivyak ist Vorsitzender der russischen Umweltorganisation Ekozaschita. Die Organisation ist seit Sommer in Russland de facto verboten. Große Stürme gibt es immer wieder an unterschiedlichen Orten der Welt, aber bei weitem nicht alle Tanker brechen in zwei. Ich denke, die Ressourcen für neue Tanker wären da, wenn der Wunsch auch da wäre. Für den Krieg gibt es doch auch genug Ressourcen. Dementsprechend könnte man auch Ressourcen finden, Tanker zu ersetzen. Das ist alles eine Frage politischer Prioritäten im Kreml. Die beiden in Seenot geratenen Wolganew-Tanker können insgesamt knapp 9000 Tonnen Öl laden. Eines der Schiffe soll auf eine Sandbank gelaufen sein. Videoaufnahmen zeigen, dass der Tanker dann in zwei Teile gebrochen und gesunken ist. Der gesunkene Tanker soll rund 5000 Tonnen Heizöl transportiert haben. An der Unglücksstelle habe sich ein Ölteppich gebildet. Die Situation in der Straße von Kertsch vor der Halbinsel Krim werde beobachtet, teilte die russische Föderale Agentur für Fischerei mit. Man werde nach Beseitigung der Folgen eine Schadensbewertung abgeben. Russische Behörden erklärten, dass möglicherweise die Besatzung Fehler gemacht habe. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sicherheitsverstößen eröffnet.
Und ganz am Ende unseres Podcasts schauen wir noch schnell auf Deutschland. Da hat Bundeskanzler Scholz heute die Vertrauensfrage gestellt. Und am 23. Februar werden ein neuer Bundestag und eine neue Regierung gewählt. Angesichts der Krisen und Kriege ist die Verteidigungspolitik in den vergangenen Jahren extrem in den Fokus gerückt. Und sie wird auch für eine neue Regierung extrem wichtig sein. Wie stehen denn die Parteien im Einzelnen dazu?
Also die Union will unter anderem die Wehrpflicht schrittweise wieder einführen. Die SPD bleibt da vage und sagt, man unterstütze die Pläne von Verteidigungsminister Pistorius, die Zahl der Streitkräfte zu erhöhen. Die AfD will auch personelle Verstärkung. Das Wort Wehrpflicht kommt aber nicht in ihrem Wahlprogrammentwurf vor. Die Grünen wollen, ich zitiere das mal, in unsere Wehrhaftigkeit investieren. Die FDP will keine Wehrpflicht, aber auch eine Stärkung der Bundeswehr. Und explizit dagegen stellt sich das BSW mit der Ansage abrüsten statt aufrüsten.
Und NDR Info hat heute mit Joachim Krause gesprochen, dem Direktor Emeritus des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Und welche Anforderungen an die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands er sieht, sagt er hier.
Angesichts der russischen Aggressivität und des russischen Revanchismus und Revisionismus wird Deutschen zusammen mit unseren Verbündeten uns wieder auf eine Fähigkeit herstellen müssen, dass wir einen Krieg Russlands wehren können. Und angesichts der Tatsache, dass in den USA der nächste Trump Präsident sein wird, müssen wir mittelfristig darauf hinausgehen, dass wir diese konventionelle Verteidigung selber leisten können. Davon sind wir weit, weit, weit entfernt. Kriegstüchtigkeit muss ja auch konkret beschrieben werden. Das heißt, mit welchen Bedrohungen man sich auseinandersetzt. Und wenn ich unseren Bundeskanzler höre, dann ist es nur eine Bedrohung, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen NATO und Russland werden kann, was ich für ziemlich unwahrscheinlich halte. Eher wird Russland in ein paar Jahren versuchen, einzelne kleinere NATO-Länder anzugreifen. Das ist das Hauptproblem. Und mit der hybriden Kriegführung Russlands kommen wir noch überhaupt nicht zurecht. Das heißt, wir müssen jetzt darauf hinarbeiten, dass die Europäer den Amerikanern sagen, wir sind bereit, sehr viel mehr Verteidigungslasten zu übernehmen. Und dann sprechen wir, was die Bundeswehr betrifft, nicht von 2% Anteil am Bruttosozialprodukt, sondern von 3 bis 4. Das heißt, wir sprechen dann in den nächsten Jahren von Verteidigungsausgaben von 120 Milliarden Euro im Jahr.
Ja, 120 Milliarden Euro im Jahr. Wie, welche Regierung auch immer das aufbringen will, neben all den anderen Problemen im Land.
Ja, das klären wir heute nicht, denn wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.